Sprach- und Literaturwissenschaften. Eigentlich ein Bereich, von dem man denkt, dass er erstmal nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Wieso auch? Bücher und Sprachen finden ja erstmal nicht in einem digitalen Raum statt. So ganz stimmt das aber nicht. Digitalisierung spielt nämlich auch in der Forschung zu Sprach- und Literaturwissenschaften eine immer größere Rolle. Von maschineller Übersetzung bis hin zu verbesserten Suchsystemen. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Die Digitalisierung in der Forschung zu Sprach- und Literaturwissenschaften. Und auch die Forschungsförderung werden wir uns anschauen. Wir, das sind Elisabeth Holme
und Caroline Lenk.
Auch wenn es in diesem Podcast um Digitalisierung und technische Neuerungen gehen soll. Wir fangen mal ganz von vorne an, und zwar in der Spätantike. Die ist für die moderne Sprachwissenschaft nämlich ganz schön interessant. Damals gab es nämlich die sogenannten ökumenischen Konzilien, und auch wenn eine Versammlung von Bischöfen erstmal nicht besonders relevant für das Thema technische Neuerungen in der Sprachwissenschaft klingt, ist sie. Warum, zeigt das Projekt ACO von Dr. Dr. Peter Riedelberger von der Uni Bamberg. In dem Projekt werden Wortprotokolle aus den ökumenischen Konzilien auf ihre Sprache hin untersucht.
Wir schauen uns die Texte aus verschiedenen Blickwinkeln an. Zum Beispiel handelt es sich dabei jedenfalls vorgeblich um Wortprotokolle. Ja? Nun ist klar, dass jedes Protokoll ist irgendwie überarbeitet worden. Das weiß jeder, der selbst irgendwann mal mitschreiben musste. Trotzdem ist man damit näher am gesprochenen Griechisch der Spätantike als mit irgendeiner anderen Quelle, die uns irgendwie zur Verfügung steht.
Mitschriften aus den Bischofsversammlungen helfen also zu verstehen, wie Sprache in der Spätantike funktioniert hat. Außerdem ist es dadurch für Sprachwissenschaftler oder Historiker viel einfacher zu untersuchen, wie Menschen damals argumentiert haben. In anderen Quellen aus der Zeit ist man nämlich nicht nah genug am gesprochenen Wort dran. Aber warum und wie genau spielt die Digitalisierung bei diesem Projekt, das sich mit der Spätantike befasst, eine Rolle?
Also es sind ein paar Regalmeter, das sind Großquartbände, also richtig, richtig viel Text. Also das heißt, da vergeht sehr viel Zeit, wenn Sie es von vorne bis hinten lesen. Und wenn Sie das tun würden, hätten Sie vergessen, was ganz vorne gestanden ist. Das heißt, wenn Sie da irgendwas suchen, dann kommen Sie eigentlich nur durch, wenn Sie es digital durchsuchen.
Dafür hat Peter Riedelberger ein Tool mitentwickelt, das ihm hilft, Dokumente zu durchsuchen und sich in den ganzen Protokollen der Konferenzen zurechtzufinden. Das Programm Amanuensis. Amanuensis ist perfekt auf die Bedürfnisse von Riedelbergers Forschung abgestimmt und hat im Gegensatz zu anderen Suchdatenbanken einen großen Vorteil.
Man hat auf Latein die Assimilierung, ne? Also ich weiß nicht, ob Sie mit Latein gequält wurden, aber eine Form, das kann Inlatus sein oder Illatus, das ist komplett gleich. Bei fast allen anderen Datenbanken müssen Sie das separat suchen. Das weiß Amanuensis selbst. Also wenn Sie nach Inlatus suchen, zeigt Ihnen auch alle Treffer für Illatus. Das ist nur ein Beispiel. Also all diese Assimilationen sind eigentlich drinnen. Dann sind die Sachen schön markiert, man kann hin und her springen. Also was wir versucht haben, war ein Tool zu schaffen, das ultimative Usability bereitstellt, was normalerweise nicht der Fall ist, da die Endanwender, sprich Geisteswissenschaftler, mit den Programmierern üblicherweise nichts, aber auch gar nichts zu tun haben.
Das mit den Geisteswissenschaftlern und dem Programmieren weiß wahrscheinlich jeder, der sich schon mal durch die Suchfunktion in Unibibliotheken gearbeitet hat und dabei verzweifelt ist. Eben deswegen, weil die Funktion nur genau nach dem eingegebenen Wort sucht, aber nicht nach irgendwelchen Variationen. Ein gutes Beispiel aus dem Deutschen ist das Wort 5. Wenn wir die Zahl 5 aussprechen, wird das N auch gerne mal zum M, also 5. Amanuensis würde jetzt aber gleich auch nach dem Wort 5 mit N suchen, weil es eben weiß, dass es sich dabei um eine Assimilation handelt.
Wenn Sie sich die Suchroutinen anschauen, die es üblicherweise gibt, sind die wahnsinnig unkomfortabel, also wirklich nervig unkomfortabel. Wenn dann die Ergebnisse ausgeworfen werden und ich dann meine Suchbegriffe nicht markiert habe, ne, brauche ich eine Ewigkeit, um durchzuscrollen und zu sehen, sind die wirklich relevant. Ne? Sagen wir mal, ich suche nach zwei Wörtern, die irgendwie zusammen vorkommen sollen. Es ist ja ein Unterschied, ob die nebeneinander stehen, ob die da fünf Zeilen auseinander stehen. Also eigentlich ist das alles total Common Sense. Die Leute tun es aber nicht.
Genau diese Anforderungen erfüllt die Suchdatenbank Amanuensis. Aber obwohl durch das Programm die digitale Entwicklung bei seinem Projekt eine große Rolle spielt, sieht Peter Riedelberger die Digitalisierung in den Sprachwissenschaften kritisch.
90% aller Anträge sind nur noch Digitalisierung, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Und das ist auch sonst so. Also das Geld für also die Drittmittel, Tausende, werden im Augenblick für Digitalisierung ausgegeben, wobei mir oft unklar ist, ob sich die Leute jemals überlegt haben, was das soll. Also da wird irgendwas gemacht, was garantiert danach nie wieder irgendjemand nutzen wird.
Auch Riedbergers Projekt wird gefördert. Und zwar mit knapp 1,5 Millionen Euro durch einen ERC-Grant. Was das ist, erklärt uns Dr. Philipp Faller von der Bayerischen Forschungsallianz, kurz BIFOR.
Also ERC heißt ja Europäischer Forschungsrat, European Research Council auf Englisch. Der European Research Council und die Ausschreibungen dieses Forschungsrats sind Teil von Horizon 2020, dem großen Förderprogramm der EU. Und der Unterschied ist vor allem der, dass die Ausschreibung zum einen themenoffen ist. Das heißt, jeder kann sich dort bewerben als einzelner Forscher, als einzelner Wissenschaftler mit einer sehr guten, sehr exzellenten und auch wirklich sehr außergewöhnlichen Idee.
Aber die EU fördert die Wissenschaft nicht nur mit ERC-Grants. Die Förderungen sind nämlich nur Teil von einem viel größeren Programm, das die europäische Wissenschaft unterstützen soll.
Das große Forschungsrahmenprogramm der EU trägt den Namen Horizon 2020 und verfügt für die Jahre 2014 bis 2020 über ein Budget von 80 Milliarden Euro. Und das ist ja wirklich schon eine große Summe. In diesem großen Förderprogramm für Forschung und Innovation der EU gibt es dann drei große Säulen. Also es ist ein wirklich sehr komplexes Programm, aber wenn man sich das jetzt so mal ganz einfach, ganz grob überlegen möchte. Die erste der drei Säulen fördert exzellente Wissenschaft. Das sind Einzelförderungen, die sehr hoch dotiert sind, die sogenannten European Research Council Förderungen und ein Doktorandenprogramm, das nennt sich Marie Slodowska-Curie. Die zweite große Säule nennt sich Europäische Industrielle Führungsrolle. Damit beschäftigt sich das und beinhaltet dann zum Beispiel Förderungen für die Informations- und Kommunikationstechnologien. Und die dritte große Säule nennt sich einfach Gesellschaftliche Herausforderungen und unterteilt sich wieder in sieben einzelne Programme, die wieder sehr viele einzelne Unterausschreibungen haben. Also es ist wirklich ein sehr großes Programm, ein sehr komplexes Programm, das sich nicht nach den Fachbereichen von Universitäten aufbaut, nicht nach dem Verständnis von Studiengängen, sondern nach Problemen, nach Herausforderungen, die in der EU gelöst werden müssen. Und dazu gibt es eben hunderte von Ausschreibungen, die dazu dienen sollen, diese Herausforderungen zu lösen.
Auch das Projekt QT21 ist Teil des EU-Förderprogramms Horizon 2020 oder wie es auf Deutsch heißt, Horizont 2020. Ziel von Horizon 2020 ist es, aus allen EU-Staaten eine Gesellschaft zu entwickeln, die auf Wissen und Innovation beruht und dadurch soll es mehr Wachstum und Arbeitsplätze geben. Auch QT21 zählt zu diesen innovativen Projekten. QT21, also Quality Translation 21, hat dabei eine wichtige Aufgabe für die EU.
Have you ever wondered how the EU translates the millions of pages it produces each year? The EU relies heavily on machine translation and finances research projects like QT21 to improve MT.
Obwohl die EU selbst ca. 3000 menschliche ÜbersetzerInnen hat, braucht sie trotzdem auch die maschinelle Übersetzung. Ganz einfach aus dem Grund, weil die menschlichen ÜbersetzerInnen bei den vielen Dokumenten nicht mehr hinterherkommen. Weil Sprache in einem gemeinsamen Kulturraum aber auch zum Hindernis werden kann, ist die Übersetzung von Dokumenten wichtig. Für Politik, Handel, Kulturaustausch oder Tourismus. Und dementsprechend wird daran gearbeitet, immer mehr maschinelle Übersetzung einzubauen. Professor Dr. Josef van Genabiet ist wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Professor an der Uni Saarbrücken und er findet, dass die maschinelle Übersetzung schon relativ weit ist. Bei manchen Sprachen hat sie aber noch ihre Probleme, wie er uns erklärt hat.
Das sind gerade Sprachen, die morphologisch reich sind. Und morphologisch reich bedeutet einfach, dass ein Wort, so wie es im Lexikon steht, in ganz unterschiedlichen Formen in der Sprache vorkommen kann. Ja, das ist also was weiß ich, Deklinationen gibt, Konjugationen. So eine Deklination ist halt, dass man ein Wort Nomen hat und das Nominativ oder Akkusativ oder Genitiv halt irgendwie anders aussieht. Und bei den Verben nennt man das Konjugation. Die maschinelle Übersetzung ist halt früher nicht so gut klargekommen mit Sprachen, die so eine reiche Morphologie hatten. Viele Flexionen, Deklinationen und so weiter. Da war die Ausgabe dann halt nicht so gut und es ging in diesem QT21-Projekt unter anderem darum, halt die maschinelle Übersetzung auch für solche Sprachen fit zu machen. Das Deutsche ist morphologisch ziemlich reich, aber auch andere Sprachen, wie zum Beispiel das Ungarische oder Finnische und so weiter, die sind nochmal eine Ecke reicher als das Deutsche. Ja, und darum ging es bei diesem Projekt.
Bis vor circa 4 Jahren hat die maschinelle Übersetzung auf sogenannter statistischer maschineller Übersetzung basiert. Das heißt, einfach gesagt, ich füttere die Maschine mit einem Ausgangstext in einer Sprache und der Computer liefert mir den Text in der anderen Sprache. Aus den Textmengen versucht die Maschine dann automatisch zu lernen, welches Wort mit welcher Wahrscheinlichkeit wie übersetzt werden kann. Vergleichen kann man die statistische maschinelle Übersetzung mit Schach. Die Möglichkeiten eines Schachprogramms sind begrenzt, weil das Programm nur eine eingeschränkte Anzahl an Zügen zulässt. Aus den möglichen Zügen ermittelt das Programm dann den jeweils besten. Seit Ende 2014 gibt es aber eine neue Art und Weise maschineller Übersetzung. Und zwar die neuronale Übersetzung. Professor Josef van Genabiet dazu.
Also die funktioniert mit künstlichen neuronalen Netzen. Deep Learning, vielleicht auch schon ein Begriff geworden mittlerweile. Und da funktioniert es ein bisschen anders. Also da gibt es auch, man muss Daten haben, genau wie bei der statistischen maschinellen Übersetzung. Und diese Daten sind auch wiederum Übersetzungen, große Mengen, also Tausende, Hunderttausende, Millionen von Satzpaaren, die schon übersetzt worden sind. Und dann gibt es neuronale Netze, die aus diesen Daten lernen können, wie man Übersetzungen, also von einer Sprache in die andere übersetzt.
Was ist also neu mit der neuronalen Übersetzung im Vergleich zur statistischen Übersetzung? Die neuronale Übersetzung verarbeitet wesentlich größere Datenmengen und auf Grundlage dieser Datenmengen entsteht ein künstliches neuronales Netzwerk, das mit Hilfe von Deep Learning immer präziser wird. Es ist wie beim Klavierspielen. Wenn ich einen Fehler mache, gehe ich einen Schritt zurück und versuche es nochmal und wiederhole die Sequenz, bis ich sie richtig spielen kann. Genauso verknüpft die neuronale Übersetzung Daten und bildet neuronale Netzwerke und ist damit viel effektiver als die statistische Übersetzung. Wie aber arbeiten die statistische und maschinelle Übersetzung genau?
Diese maschinellen Lernverfahren sind so wie wir Menschen. Also wenn wir im Training was nicht geübt haben, dann kommen wir es auch nicht so gut. Und das ist bei den Maschinen eigentlich auch so. Ja, und bei diesen neuronalen Verfahren, wenn man jetzt mit diesen Bruchstücken der Wörter, also mit einzelnen Buchstaben oder Buchstabengruppen und so weiter rechnet, anstelle mit ganzen Wörtern, dann kann man aus diesen Bruchstücken neue Wörter, die man noch nie gesehen hat vorher, zusammensetzen. Und man hat ja die Übersetzung der Bruchstücke gelernt und kann dann damit auch eine ganz gute Übersetzung für neue Wörter, die man so als Ganzes noch nie in den Trainingsdaten gesehen hat, dann auch eine ganz gute Übersetzung dafür anfertigen.
Diese Technologie nennt sich Byte-Pair-Encoding und auch große Übersetzungssysteme wie Google oder Microsoft arbeiten mit ähnlichen Technologien. Gerade in Bezug auf morphologisch reiche Sprachen verbessert sich durch Byte-Pair-Encoding die Qualität der Übersetzung deutlich. Die neuronale maschinelle Übersetzung verwendet also eine völlig neue Methode der Datenverarbeitung. Das künstlich geschaffene neuronale Netz soll wie ein menschliches Gehirn sein, das aus Fehlern lernt und die Sprachen wirklich versteht. Weil die neuronale Übersetzung sehr viele Daten braucht, um gut trainieren zu können, muss man die Maschine mit vielen Übersetzungen füttern. Weil es davon aber zum Beispiel beim Deutschen ins Englische nur relativ wenige Trainingsdaten von ein paar Millionen Sätzen gibt, haben die Forscher von QT21 mit der sogenannten Backtranslation gearbeitet, um die Übersetzung noch besser hinzubekommen.
So, da haben wir jetzt eine Maschine trainiert, vom Deutschen ins Englische. Und dann haben wir zusätzlich noch englische Daten, also monolinguale Daten, also einfach nur englischen Text, für den es keine deutsche Übersetzung gab, genommen. Und haben das mit unserer schon trainierten Maschine wieder zurückübersetzt ins Deutsche. Und das Deutsche ist natürlich dann nicht immer richtig. Manchmal ist gut, manchmal nicht so gut. Aber dadurch hat man jetzt praktisch synthetische Trainingsdaten erzeugt. Und dann haben wir diese synthetischen Trainingsdaten einfach unseren realen, richtig existierenden Trainingsdaten dazugefügt.
In der Praxis sieht das Ganze so aus. Wenn es 5 Millionen richtige Satzpaare von menschlichen ÜbersetzerInnen gibt, die vom Deutschen ins Englische übersetzt haben, dann wird die Maschine damit trainiert. Dann nehmen die Forscher 5 Millionen andere Sätze vom Englischen, für die es aber keine Übersetzung gibt, und die Maschine muss diese Sätze alleine übersetzen. So werden aus 5 Millionen Trainingsdaten 10 Millionen. Dass die Übersetzung aus der Maschine dabei nicht immer ganz richtig ist, macht nichts.
Wenn mehr Trainingsdaten da sind, selbst wenn dieser ein Teil der Trainingsdaten so ein bisschen noisy sind, dann wird die Maschine besser. Ne? Also die Maschine hilft sich so ein bisschen selber, kann man sagen.
Die maschinelle Übersetzung lernt also immer mehr und bringt sich selbst immer mehr bei. Vielleicht könnte sowas bald auch in der Realität stattfinden.
We use a device called the Universal Translator. It's like an alien dictionary with hundreds of languages programmed into it.
Was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus Star Trek und es ging um den Universal Translator. Praktisch sieht das dann so aus, dass jeder bei Star Trek in der eigenen Sprache spricht. Die GesprächspartnerInnen hören das Gesagte, aber in ihrer eigenen Muttersprache. Der Universal Translator übersetzt nämlich simultan alle Aliensprachen. Bis wir einfach einen Translator einschalten und uns alle gegenseitig verstehen, sagt Vangena Beat.
Also es geht so langsam in die Richtung halt, aber der Weg ist lang. Es gibt ja auf der Welt, also unsere linguistischen Kollegen, die schätzen so, dass es so um die 6000 Sprachen ungefähr gibt, so Pi mal Daumen. Und wenn man zwischen all denen übersetzen möchte, dann bräuchte man eigentlich 6000 mal 5999 verschiedene Übersetzungssysteme. Und das ist schon eine ganze Menge. Und Google Translate hat, glaube ich, wahrscheinlich im Moment die meiste Abdeckung. Und die haben so 100 bis 120 Sprachen drin.
Es ist also noch ein langer Weg, bis wir alle uns bekannten Sprachen durch Maschinen übersetzen können. Und selbst die Sprachen, die wir schon in ein Übersetzungssystem eingeben können, werden nicht immer fehlerfrei übersetzt. Auch in Star Trek funktioniert der Universal Translator nicht immer fehlerfrei.
It's like an alien dictionary with hundreds of languages programmed into it. And it can learn new languages very quickly, but it doesn't always work. And when that happens, it's up to me to try to translate.
Tja, die Maschinenübersetzungen stimmen bei Star Trek auch nicht immer. Und auch im realen Leben läuft nicht immer alles fehlerfrei, wie auch Professor Vangena Beat vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz weiß.
Also die Maschinen machen schon noch eine ganze Menge Fehler, aber sie sind viel, viel besser als früher. Und manchmal sind die Übersetzungen, die täuschen so ein bisschen. Die sehen so gut aus und sind so flüssig, dass man gar nicht merkt, dass vielleicht die Maschine einfach vergessen hat, 3 Wörter zu übersetzen in einem langen Satz. Das kann schon mal vorkommen.
Und dann müssen die Menschen einspringen. Genauso ist das bei der neuronalen Übersetzung im echten Leben. Das Berufsbild der ÜbersetzerInnen ändert sich zwar, trotzdem kommt man noch nicht ohne sie aus. Maschinen achten zum Beispiel nicht darauf, welchen Wissensstand ihr Publikum hat. Ob ein typischer Amerikaner zum Beispiel weiß, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, können menschliche ÜbersetzerInnen besser einschätzen und im Notfall die nötige Information einfach in ihre Übersetzung einbauen. Das Ganze nennt sich Kulturübersetzen und hat viel mit Hintergrundwissen zu tun.
Hintergrundwissen wird normalerweise nicht verbalisiert, sondern das hat man halt einfach. Ne? Und deshalb ist eben professionelle menschliche Übersetzung schon mehr als einfach Wörter oder Buchstaben durch andere Wörter und Buchstaben übersetzen. Ne? Und sofern diese Signale auch in den Trainingsdaten drin sind, kann eine Maschine das auch ein bisschen lernen. Aber natürlich nicht so subtil und mit der gleichen Intelligenz, die jetzt wirklich ein gut ausgebildeter menschlicher Übersetzer oder Übersetzerin hat.
Auch wenn es an der Umsetzung der perfekten maschinellen Übersetzung noch scheitert, wichtig sind Projekte wie QT21 auf jeden Fall. Sie helfen dabei, Barrieren zu überwinden und effizienter zu arbeiten. Genauso sieht es auch bei dem Projekt von Dr. Peter Riedelberger aus, den wir am Anfang vom Podcast gehört haben. Sein Programm Amanuensis hilft, Texte effizienter zu durchsuchen. Und auch wenn sich sein spezielles Projekt auf die Spätantike bezieht, die Erkenntnisse können uns trotzdem weiterhelfen. Und weil beide Projekte bedeutend sind für die Forschung in den Sprach- und Literaturwissenschaften, werden sie gefördert. Trotzdem machen sie eher einen geringen Teil des Forschungsbudgets aus. Dazu Dr. Philipp Faller von der BIFOR.
Das liegt aber auch daran, dass die Forschung in anderen Bereichen oft mit auch sehr kostenintensiven Experimenten und Untersuchungen zu tun hat. Also jetzt zum Beispiel im medizinischen Bereich, da gibt es sehr große Studien an Patienten, die sehr, sehr teuer sind. Solche Dinge hat man jetzt in der Regel in den Geisteswissenschaften, in den Sprach- und Literaturwissenschaften eher nicht.
Dass die Digitalisierung auch im Bereich Forschung immer wichtiger wird, merkt man zum Beispiel an Projekten, in denen es darum geht, staatliche Leistungen online zu beantragen oder Kulturdenkmäler zu digitalisieren.
Andererseits gibt es natürlich die Fragestellung, wie beeinflussen digitale Medien zum Beispiel Kinder und Jugendliche und deren Entwicklung. Also Im Großen und Ganzen merkt man auch, dass die sozialen Wirtschafts- und Geisteswissenschaften, wo ja die Literatur- und Sprachwissenschaften dazugehören, auch immer mehr mit der Frage konfrontiert werden, wie verändert die Digitalisierung unser Forschungsfeld und wie nimmt es einen Einfluss auf unsere Forschung.
Die Forschung zeigt also, Digitalisierung findet ihren Einzug in die Sprach- und Literaturwissenschaft. Trotzdem ist nicht jedes Projekt, jede Forschung zur Digitalisierung gleich sinnvoll. Für WissenschaftlerInnen, die sich aber genauer mit dem Thema aus der Sprach- und Literaturwissenschaft beschäftigen möchten, bieten Förderprogramme eine große Chance. Das war ein Podcast über Digitalisierung in den Sprach- und Literaturwissenschaften. Wir sind Caroline Lenk
und Elisabeth Holme.
Und wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was lernen über die revolutionären Entwicklungen in den maschinellen Übersetzungen und Suchsystemen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.